Sonst machst du einen Monolog und ich renne kurz zwischendrin.
Ein so ein Podcast, den ich höre, da machen die immer keine Pause, wenn der eine auf die Toilette geht. Sondern dann muss der, also dann ist quasi immer so, oh nein, jetzt lässt du mich hier schon wieder allein, jetzt muss ich hier im Monolog. Und dann redet die eine Person immer so 3 Minuten leise vor sich, also so. Und dann kommt die Person zurück, die andere, und dann muss die andere Person immer sowas sagen, wie, ja, ich habe den gerade erzählt, also wir haben darüber, ich habe das und das noch erzählt und bla bla bla, und muss quasi wieder so Catch-up.
Ja, das ist ganz spannend. Ich habe die letzten 2-3 Monate, ist so dieses Format Podcast ist gar nicht mehr präsent bei mir.
Hast du gar keine Podcasts mehr?
Nee, ich bin, also höchstens noch Hörbücher, die ich schon kenne, oder halt ganz viel Musik. Also diese Podcasts mit neuen Themen und vor allem auch die ganzen Politik-Podcasts lasse ich gerade komplett aus. Also sozusagen, ich habe, glaube ich, die Podcast-App, bis auf das, dass ich unseren gehört habe, habe ich sozusagen in den letzten 3 Monaten nicht geöffnet. Weltraum.
Willkommen zurück zum Weltraum-Podcast. Heute die 7. Folge und die erste Folge, wo wir tatsächlich auch selber wissen, dass es ein Intro gibt, auch wenn wir das jetzt schon monatelang versprochen haben. Und in der letzten Folge haben wir ja noch gesagt, wer weiß, wann das Intro kommt. Vielleicht kommt es dann auf einmal irgendwann. Und dann gab es irgendwie kurz so einen Moment vor der Veröffentlichung, wo ich dachte, das muss jetzt mal passieren. Und genau, jetzt haben wir so ein kleines Intro oder so ein Soundlogo. Endlich. Nach der Hälfte.
Immerhin. Besser spät als nie.
Genau, ich bin immer noch Leon und ich sitze hier wieder mit Max.
Hi.
Und wir arbeiten immer noch an unserer Masterthesis, für das dieser Podcast ja die Begleitung ist, die Dauerdokumentation über die ganzen 6 Monate. Heute ist Mittwoch, der 24. August. Wir haben den Podcast so ein bisschen verschoben von letzten Freitag auf Mittwoch. Merken wir jetzt aber auch, dass es einfach auch Sinn macht, die Folgen so ein bisschen so zu legen, wie sie halt in den Zeitplan insgesamt so reinpassen. Wir möchten heute ein bisschen über die letzten 2,5 Wochen sprechen nach der letzten Folge. Das war ja die eigentlich die Halbzeit-Review-Folge so ein bisschen. Und euch auch ein bisschen mitnehmen, an welchen Themen und Ideen wir jetzt weitergearbeitet haben die letzten 2,5 Wochen. In der Vorbereitung des Podcasts habe ich auch gemerkt, dass ganz schön viel passiert ist, obwohl das jetzt nur 2 Wochen und ein paar Tage waren. Aber genau, das ist ja manchmal bei diesen Projekten so. Und speziell möchten wir heute halt darüber sprechen, wie wir jetzt eigentlich mit dem architektonischen Entwurf für den Weltraum mal begonnen haben und auch ein bisschen erzählen von Forschungsstationen, die wir uns parallel dazu anschauen und aus diesen Forschungsstationsanalysen oder Untersuchungen quasi Sachen rausziehen wollen, Räume, konstruktive Elemente und aber auch einfach Inspiration. Und das, darüber reden wir heute so ein bisschen in genau das Setting.
Ja, diesmal wieder in einem altbekannten Ackerstraßen-Hinterhof, beziehungsweise, ja, doch, ist ein Hinterhof, ne? Vielleicht hört man es im Hintergrund, Schule hat auch wieder angefangen, ist gerade die große Pause wahrscheinlich sogar. Und genau.
Wir haben jetzt heute auch keinen Satelliten aufgebaut, sondern eigentlich nur so ein ganz easy Setup, 2 Böcke und eine Tischplatte und unseren Rekorder und so nehmen wir das jetzt heute auf, einfach so ein bisschen aus dem Fluss heraus. Wir haben jetzt auch so ein bisschen angefangen, mal auf den Zeitplan insgesamt zu schauen. Mitte Oktober ist ja so ein bisschen das Ziel für das ganze Projekt und haben auch gemerkt, das sind irgendwie noch 7 Wochen jetzt oder 6, 7, 8 Wochen, so je nachdem, wie man das irgendwie zählt, ob wir am Ende da noch ein paar mehr reinpassen oder nicht. Und es ist jetzt auch langsam so ein bisschen der Punkt, wo wir anfangen müssen, die Wochen wirklich so auch mal durchzuplanen oder du sagst ja auch immer, man kann die Wochen jetzt so ein bisschen runterzählen und das ist auch schon krass, finde ich, wie dieser Modus sich jetzt so, also wie das so gewechselt hat von, wir haben sehr, sehr viel Zeit zu, okay, eigentlich kann man jetzt so ein bisschen den Abreißkalender abreißen und man muss einfach so ein bisschen schauen, wie man die Sachen, die man machen möchte, noch hinkriegt. Es macht aber irgendwie auf der einen Seite auch Spaß, weil man sich halt entscheidet und vielleicht auch auf gewisse Wege einfach einbiegt und die dann auch so ein bisschen durchzieht, würde ich mal irgendwie auch so ein bisschen sagen.
Ja, beziehungsweise diese Offenheit, die man jetzt doch auch sehr lange hatte und irgendwie die Fühler in alle Richtungen ausgestreckt hat und was interessiert dann jetzt wirklich oder in welchen Fokus soll ein Projekt nehmen, dass das natürlich jetzt bei den anderen Gruppen als auch bei uns gerade so ein bisschen konkreter wird, das ist schon schön zu sehen, aber gleichzeitig steigt auch so, also das kollektive Level, Stresslevel so ein bisschen an, so, es ist natürlich, wie du meintest, runterzählbar. Und Dinge müssen halt, also es ist ja manchmal auch nicht so ganz einfach, Dinge müssen irgendwie auch konkret werden. Das ist auf der einen Seite schön, das zu sehen, auf der anderen Seite erzeugt es halt Druck. Aber so ist es. Und so war es auch schon immer.
Und manchmal ist der Druck ja auch gut, solange der jetzt nicht, solange der nicht ausartet in so absurden Überarbeitungsgeschichten, aber grundsätzlich irgendwie zu wissen, man muss irgendwie auf den Punkt kommen und dann wird man auch fertig. Das ist ja irgendwie auch schön.
Ja, beziehungsweise stellt sich dann ja auch oft immer so ein anderes Gefühl, also so die, wie du schon meintest, die Dynamik ändert sich halt und dann ist das auch, sind alle eher so in so einem konzentrierteren Arbeitsmodus, das ist schon, hat schon auch was für sich. Also dem kann ich schon was abgewinnen, dass dann sozusagen einfach so ein bisschen halt geackert wird. Haha, no pun intended bei der Ackerstraße, ne?
Ja, das ist natürlich ein Running Gag. Ja, in der letzten Folge, in der Halbzeitfolge, die haben wir ja am Ernst-Reuter-Platz vor der Uni aufgenommen, was irgendwie auch interessant war, so im Rückblick, weil wir halt auch an der Uni, also wir sind da jetzt ja so ein bisschen einfach nicht am Campus quasi gewesen. In der letzten Folge waren wir dann mal kurz da und haben mit Nina vom Natural Building Lab, die uns auch mitbetreut in der Arbeit, gesprochen. Und ihr Hauptpunkt war eigentlich so ein bisschen, jetzt macht doch einfach mal einen Sprung mit der Architektur, weil wir halt diese Architektur die ganze Zeit so ein bisschen, wir haben sie ja von Anfang an versprochen, vielleicht erinnert ihr euch noch, wir wollen ja irgendwie urbane Forschungsstationen entwickeln und wir haben ja die ganze Zeit auch darüber gesprochen, dass wir ganz viel auf der methodischen Ebene unterwegs sind, uns Flächen anschauen und uns Themen anschauen, aber natürlich auch am Ende eine Architektur dafür entwickeln wollen und wir haben uns ziemlich schwer getan, das mal so rauszulassen, diese Architektur. Und sie hat uns eben diesen Tipp gegeben, jetzt mach doch mal diesen Sprung, legt mal was auf den Tisch. Und ich würde eigentlich so ein bisschen sagen, das haben wir auch gemacht, das haben wir erfüllt in den letzten 2 Wochen.
Ja, voll. Aber es ist ja auch immer, ja, vor allem wenn man halt so lange auf einer eher abstrakteren Ebene irgendwie bleibt, ist es dann ja irgendwann schwer, das dann umzumünzen. Beziehungsweise so bei anderen Gruppen ja oben in der Masterklasse ja eben auch, wo dann so die vielleicht auch noch ein bisschen theoretischer arbeiten, als wir das tun, wo dann auch immer noch so dieser Information Overflow einfach da ist, sozusagen, man könnte das noch machen und da bräuchte es eigentlich noch und sonst wie. Also man schiebt es so sehr lange vor sich her, so wirklich konkret zu werden, einfach auch, weil es einfach auch heißt, Entscheidungen zu treffen und Sachen auszuschließen. So, das haben wir ja auch gemerkt. Also wenn man jetzt auch zurückblickt auf das, wo wir die erste Folge angefangen haben, was da noch alles irgendwie im Kopf rumgeschwirrt ist, was es werden könnte und worauf dann der Fokus gelegt wird und nicht. Und das ist jetzt, glaube ich, ganz gut. Das hat sich jetzt auch schon ganz gut eingepegelt, beziehungsweise es ist eine Richtung erkennbar, wo es halt hingeht. Manche Themen sind halt dabei hinten runtergefallen, wie es halt eigentlich immer so ist. Ist vielleicht auch immer eine ganz gute Strategie, oder erstmal groß zu machen und dann lieber runter zu reduzieren, weil klein und dann aufzublasen, das finde ich oft schwerer, als zu sagen, man... Wobei, es kann schon auch was
Die Gefahr haben. Ist halt immer so ein bisschen, dass man zu viel verspricht im Vorhinein und dann das irgendwie nicht so richtig erfüllen kann. Also das, wir haben ja da teilweise auch ziemlich groß ausgeholt. Wir wollen irgendwie mit ganz vielem abschließen, No Bullshit, Holzbau und so weiter. Und ich glaube, ja, ich würde es auch so sehen, dass man lieber vielleicht ein bisschen größer anfängt und dann sich Elemente rausholt und die auch richtig gut bearbeitet, weil sonst halt am Ende, also der... Ich würde dir dazu stimmen, dass den Blick zu weiten im Nachhinein ist vielleicht immer ein bisschen schwieriger, als von Anfang an mit einem sehr breiten Blick reinzugehen und am Ende vielleicht noch ein bisschen zu verstehen, welche Aspekte man dann wirklich anschauen möchte oder welche sich wirklich lohnen. Und ich glaube, es ist auch klar, dass man im Rahmen von so einer Arbeit nicht, man kann nicht alles, also man kann nicht den Full Circle bearbeiten, da bräuchte man dann ein riesen Team und...
Und es ist ja auch so eine gewisse Ergebnisoffenheit dabei, wo sozusagen das Projekt hinläuft, das war auch irgendwie klar. Und das war ja auch irgendwie wichtig, dass wir sagen, das entwickelt sich so im Laufe der Arbeit. Und das hat es jetzt, glaube ich, ganz gut gekriegt tatsächlich, bis zu dem Punkt, wo wir gerade stehen zumindest.
Denke ich auch. Genau, nach dieser Besprechung, aus der wir da gerade kamen, bei der letzten Folge, haben wir uns dann am Dienstag drauf, am 9. direkt hingesetzt, das ist jetzt so 14 Tage her, und saßen halt hier in der Ackerstraße. Das war ein sehr heißer Tag, deswegen mussten wir unten in der Werkstatt arbeiten. Wir sind ja... springen da immer so ein bisschen hin und her. Wenn es kalt ist, dann können wir oben unterm Dach arbeiten, in diesem Glasgewächshaus, was wir auch schon mal beschrieben haben. Und wenn es sehr heiß ist, dann müssen wir in die Werkstatt flüchten.
Ja, genau. Ich war mir jetzt gerade nicht sicher, ob wir das schon mal beschrieben hatten, wie das da oben aussieht.
Ich glaube, in der Forschen-Folge, da haben wir einmal drüber geredet.
Da saßen wir da oben.
Das war aber noch ein bisschen früher im Jahr und da war es, glaube ich, noch nicht ganz so heiß. Aber jetzt, ihr müsst euch das vorstellen, dass das in den letzten Wochen teilweise an diesen 35-Grad-Tagen wirklich so saunamäßig war. Und eigentlich nur noch eine Gruppe hat es da oben wirklich ausgehalten, weil die da ihre Bildschirme aufgebaut haben und die nicht so richtig runtertragen können. Aber wir sind dann halt immer in die Halle geflüchtet und ja, das sind hier sehr dicke Wände. Ich weiß nicht, warum es hier so angenehm kühl unten drin ist, aber wird halt nicht so heiß. Hohe Decken, dicke Wände.
Speichermasse, genau.
Genau.
Braucht lang, träg.
Und wir haben uns dann eben an den Tisch gesetzt, ganz klassisch so Skizzenpapier, große Papiere mäßig und mit unseren Stiften und haben eigentlich das erste Mal uns so ein bisschen gegenseitig unsere Vision aufgezeichnet von dieser Station. Und ich erinnere mich noch, ich habe dann angefangen irgendwie so, über die Größe hatten wir ja davor schon geredet, da waren wir irgendwie auf dem gleichen Film. Wir hatten auch beide dieses ein-, zweistöckig im Kopf und ich hatte halt angefangen, dann irgendwie so Rahmen mit außenliegendem Tragwerk zu zeichnen, irgendwie ein großes Dach drüber und irgendwelche Räume so dazwischen, unten aufgeständert und eine kleine Treppe und irgendwie obendrauf ein Shabby-Dabby-Dach mit irgendwie ein paar. Und genau, du kamst um die Ecke mit so einem bisschen so archigrammmäßigen Blockdiagramm mit so Windrädern obendrauf und Solarpanels und so weiter, so Infrastruktur, wenn ich mich erinnere, auf dem Dach.
Ja, ich würde sagen, bei mir war es, glaube ich, aber das war ja auch irgendwie, hatten wir ja auch irgendwie so ein bisschen, das war noch viel weniger so eine gestalterische, ästhetische Vision als so eine, wie funktioniert, also wie stellt man sich die Forschungsstation an sich vor, wenn sie ankommt und wie funktioniert die? Also ich glaube, das waren so zwei unterschiedliche Ansätze, voll. Und war ja eher so, ich habe ja eher voll mit diesen Zonen gearbeitet, das Aufständern war gleich, aber so ein bisschen die und die Zonen gibt, zweigeschossig und obendrauf ist noch irgendwie autarke Energieerzeugung und bei dir war es ja, hat es ja schon viel mehr Form angenommen im Sinne von konstruktiv und ästhetisch und gestalterisch.
Ich fand es halt voll interessant eigentlich, dass wir uns das irgendwie auch so monatelang vielleicht teilweise auch nicht so richtig getraut haben, mal so aufzuzeichnen, weil in dem Moment, wo man da halt so den ersten Strich macht, setzt man halt da, finde ich, schon auch ein bisschen eine Richtung und also das, was auf dem Tisch liegt, wird am Ende weiterentwickelt und wird am Ende früher oder später der Entwurf, also natürlich passiert es manchmal schon, dass man dann an irgendeinem Zeitpunkt sagt, so, wir machen nochmal ganz neu oder fangen nochmal neu an, aber irgendwie war das so ein bisschen, also da bei mir zumindest war das so ein spannender Moment, dir da einmal so zu zeigen, wie ich mir das vorstelle. Und was ich halt auch total interessant fand, war dann in dem Kolloquium danach mit der Masterklasse, wo wir das erste Mal dann auch Pläne gezeigt haben, wo das so ein ähnlicher Moment eigentlich war, dass das auf einmal so aufgetaucht, oder was heißt, das war dann auf einmal da und eine Kommilitonin Jazz meinte dann auch, oha, ja wow, so groß wird das. Und wir dachten so ein bisschen, ja, das war doch auf diesem Diagramm vor 2 Monaten auch schon abgebildet. Aber am Ende ist es ein bisschen so, man redet über das, was dann da ist.
Ja, ich war auch überrascht, dass das, vielleicht haben wir es einfach auch wirklich nicht so richtig viel kommuniziert, aber dass es so da so eine Diskrepanz gab zwischen dem, wie man es im Kopf hatte oder wie man es vielleicht auch vermeintlich schon kommuniziert hatte mit diesem Thesenpapier zu den konstruktiven Thesen, die wir da irgendwann mal in einer der Kolloquien vorgestellt hatten, hinzu von wegen, da war eine erste Projektskizze und eine erste Tragwerkskizze und ein erster Versuch oder eine Versuche einer Raumorganisation, um das einfach mal so ein bisschen zu prüfen, diesen Ansatz, den wir da irgendwie dann in dem Workshop gemeinsam entwickelt haben. Und das ist dann halt, also muss man ja auch dazu sagen, wir haben ja auch angefangen, da irgendwie das erste Mal dann so wirklich auch über die Raumgrößen nachzudenken. Wir haben ja ganz viel so eher so abstrakte, bei dem Rumfahren-Format oder auch mit unserem kleinen Satelliten haben wir ja immer eher so abstrakte oder so Mikro-Raum-Experimente gemacht, aber das...
Die auch fast schon mehr so performativ, installativ waren, ja.
Und dann halt, genau, das erste Mal, die versucht, uns da so einer ein bisschen realistischeren oder pragmatischeren oder so vielleicht konventionelleren planerischen Größenordnungsebene irgendwie zu nähern. Und dann ist es halt plötzlich so groß geworden, wie es geworden ist, ne?
Genau, du hast ja auch gerade diese Zonen angesprochen. Wir nennen das jetzt, wir müssen ja für alles immer eigene Namen erfinden. Das ist das ABC-Modell, an dem wir schon eine Weile gearbeitet haben. Wir versuchen ja die ganze Zeit so ein bisschen rauszufinden, jetzt auch in diesem Podcast haben wir darüber auch schon viel gesprochen, aber das macht ja das Projekt auch so ein bisschen aus. Wir sind irgendwie von der Forschungsstation gestartet, dann sind wir bei der Praxisstation irgendwie angekommen. Also Forschungsstation, da stellen wir uns immer eher so eine klassisch naturwissenschaftliche Nutzung vor. Bei der Praxisstation, das ist eine Station, wo man irgendwie auch eine Werkstatt nutzen kann, wo man irgendwie auch drucken kann, wo man Fotos machen kann, Fotostudio, eigentlich jede Art von praktischer Tätigkeit irgendwie so ein bisschen, auch künstlerische Praxis kann sich da irgendwo dazwischen ansiedeln. Und dann war eigentlich so ein bisschen das neue Jahr, ich vergesse leider immer genau, wofür ABC, wie die Reihenfolge jetzt genau ist, aber auf jeden Fall das neue Element war dann halt eigentlich, oder du kannst es ja auch gerne beschreiben, war ja eigentlich dann dieses, dass wir halt fordern, dass Forschung auch kommunikativ, transparent und offen irgendwie sein muss und dass es immer dieses Element gibt, was quasi zwischen den Hardcore-Arbeitsräumen irgendwie so sitzt. Vielleicht kannst du nochmal kurz dieses ABC-Modell nochmal Recap-mäßig.
Ne, das kommt ja so ein bisschen. Eigentlich ist es das Fazit bis zu einem gewissen Grad, glaube ich, aus der theoretischen Auseinandersetzung, aber auch so ein bisschen aus dem Rumfahren, sich Referenzen anschauen, Orte anschauen, so und auch so, vielleicht auch bei dir mit der, also einmal die theoretische Auseinandersetzung mit diesem Forschungsbegriff, aber auch natürlich mit diesem beispielhaft für dieses Praxisfeld irgendwie das urbane Praxisthema, was wir auch schon mal vor zwei Folgen, glaube ich, hatten. Und da so rauszudestillieren, was so die Grundparameter sind, die man auf einer so eher vielleicht so thesenmäßig oder claimmäßig fordert, wie die Forschung, die wir uns in unserer Forschungsstation vorstellen oder die Art von Forschung, das ist ja, also wir haben uns halt eine recht spezifische rausgesucht, ne? Also da eine gewisse Art von Forschung, die eben vor Ort stattfindet, die vielleicht auch eher praktisch erforschend praktizierend ist, die eben transparent, kommunikativ und offen diskutiert werden kann und auch inter- und beziehungsweise sogar transdisziplinär, also Zusammenarbeit auch in den Fokus stellt. Und ich glaube, Zone A war halt Zusammenarbeiten, also wirklich sozusagen, was braucht es für Räume oder was braucht es für Raum, jetzt eher im abstrakten Sinne, jetzt gar nicht unbedingt auf den architektonischen, physischen Raum bezogen, was braucht es für Raum, der oder eine Zone eben A, Zusammenarbeit, die eben so eine ja doch transdisziplinäre Zusammenarbeit wirklich fördert. Geht das? Also sozusagen, deswegen ist ja auch so ein bisschen die These, muss ich jetzt vielleicht den Disclaimer kurz reinschieben, dass es halt, also es ist jetzt nicht nur die Ambition oder unser Vorhaben zu sagen, ja, das ist jetzt ein irgendwie cooler New Workspace und der sozusagen ermöglicht jetzt transdisziplinäre Zusammenarbeit, sondern nee, also der...
Das ist ja nicht der nächste WeWorkspace.
Ja, genau. Also es
vielleicht
ist
auch ein bisschen Feindbild.
Genau, also das wird dann natürlich so auch in dem Entwurf dann irgendwo verräumlicht werden, physisch verräumlicht werden, aber eigentlich geht es jetzt erstmal, Zone A ist eine Zone oder ein Raum für Zusammenarbeit. Zone B war transparent und kommunikativ, also so diese Frage, wenn du vor Ort arbeitest, wenn du auch dich so irgendwie ein bisschen auffällig in den Vordergrund stellen möchtest, wie wir das gerade aktuell vorhaben, glaube ich, mit diesem vielleicht schon vermeintlichen UFO, dann sozusagen ist auch transparent, das zu gestalten, zugänglich zu gestalten, zu zeigen, was man da vor Ort macht oder woran geforscht wird und auch offen zu sein, um diese Ergebnisse auszustellen und zu diskutieren. Das ist sozusagen Zone B, der Raum dafür. Und Zone C ist jetzt erstmal forschend praktizierend von uns getauft worden. Das ist so alles, was es wirklich für die vielleicht disziplinenspezifischen Infrastruktur oder Einrichtungen braucht. Also ob das jetzt wirklich eine Werkstatt ist, weil man ein Design-Bild-Projekt mit den Studierenden macht oder es ist einfach nur ein Materiallager, weil man vor Ort halt sozusagen mit den Urban-Minden, ist das ein Verb? Ich weiß es nicht.
Da bin ich mir jetzt auch gar nicht ganz sicher.
Materialien,
kann man
also
schon sagen.
Genau, aber sozusagen, oder es ist das Fotostudio, oder es ist irgendwie der Filmschnittraum, weil man halt sagt, das ist eher ein Filmprojekt von einer vielleicht Medienhochschule oder sowas. Ne? Aber sind so die spezifischen Einrichtungen, die eben stattfinden sollen. Und das sind so diese Elemente, da haben wir jetzt gesagt, das sind die Hauptelemente, die es immer geben soll. Haben wir, glaube ich, auch schon mal gesagt, aber dann in unterschiedlich starker Gewichtung, je nach Szenario, beziehungsweise je nach Thema, Ort und Aufbau.
Konkret haben wir ja dann diese ABC-Zonen einfach irgendwie mit Farben ja irgendwie mal so ein bisschen symbolisiert, also A, blau, B, gelb und C, rosa. Ist auch noch ein bisschen die Frage, ob man das später in der Architektur noch sieht oder ob das jetzt einfach nur so ein Tool für uns ist. Aber dann hatten wir eben diese drei Filzstifte irgendwie da und haben angefangen, wir haben erst zusammen angefangen, diese Zonen eigentlich so ein bisschen so einfach mal aufzuzeichnen und zu versuchen, was für Konstellationen dabei möglich sind und einfach Tische ausgeschnitten und einen Vorlesungsraum ausgeschnitten und so. Und das war quasi alles dann eigentlich irgendwie so innerhalb von einem Tag halt mal so von... Wir fangen an, irgendwie uns erstmal die erste Vision vorzustellen, haben gemerkt, wir sind da eigentlich ziemlich nah irgendwo auch beieinander, mit vielleicht ein bisschen, genau wie du es vorhin schon beschrieben hast, unterschiedlichen Fokusgebieten, was die Architektur am Ende genau können soll, und haben aber auch gemerkt, okay, dass der Ansatz funktioniert irgendwie, die Idee funktioniert und auch diese Konzeption von der Forschungsstation, die wir uns die ganze Zeit so im Kopf so ein bisschen überlegt hatten. Und dann ging es eigentlich so ein bisschen darum, quasi weiterzumachen, das zu konkretisieren und eigentlich so ein bisschen diese Frage nach dem Bausystem zu stellen, die wir uns die ganze Zeit gestellt haben, um so ein bisschen diesen ganzen Räumen, mit denen wir angefangen haben zu arbeiten, quasi einen, dem so ein Ding zu geben. Nicht ein Ding, eine Architektur. Ja, ist schon ein Ding auch. Und wir wollten dann eigentlich einfach, wir kommen ja da so ein bisschen von unserem 250er Rastermaß und unserem kleinen Satelliten und diese Idee, ein Bausystem zu entwickeln, die stand ja eigentlich auch schon die ganze Zeit irgendwie so ein bisschen im Raum. Es ist vielleicht auch nochmal die Frage, warum wir das eigentlich so systematisch angehen wollen und irgendwie warum uns das nicht interessiert, einfach ein normales Gebäude zu entwickeln.
Na, das hängt also stark ja mit diesem Ansatz zusammen, dass wir eine temporäre Forschungsstation irgendwie konzeptionieren wollen. Eine, die wirklich für 3, vielleicht 5 Jahre, das hat ja Nina auch gesagt, dass so vielleicht Förderzeiträume auch potenziell eher so 5 Jahre sind oder halt ganz kurze Räume. Aber dass man für eine gewisse Zeit und im Rahmen eines gewissen Projektes eben diesen Raum herstellen kann oder an einen Ort bringen kann und der danach aber auch wieder verschwindet. Und dann aber eben nicht, vielleicht jetzt trashen wir hier in dem Podcast vielleicht, also nicht wie die Humboldt-Box, nach ihrer Lebenszeit einfach abgerissen wird oder einfach verschwindet und man nicht weiß, wo die halt hinkommt, nee, soll es, sondern es, dieses Abbau und Verschwinden an den neuen Ort ziehen soll halt ja, wir haben wir auch schon ein paar Mal gesagt, soll ja mitgedacht werden und das erfordert halt bis zu einem gewissen Grad, glaube ich, eine Systematik oder ein Bausystem, was in anderer Form wieder an einem anderen Ort sozusagen reagieren, auf den Ort spezifisch reagieren kann, aber auch auf den Raumbedarf, den die neue Gruppe von NutzerInnen dann tatsächlich braucht oder der gemeinsam mit den Projektbeteiligten eben entwickelt wird. Und man kann sich das ja, bestes Beispiel ist, und da waren wir ja auch schon ein paar Mal, ne, einfach so ein Baugerüst. Das hat auch seine Einzelelemente. Das kann in die wieder zerlegt werden. Die funktionieren eigentlich wunderbar und können an einem anderen Ort wieder zu einem Fassadengerüst werden, können aber auch wie bei dem aktuellen Raumlaborprojekt in München im Olympiapark in so einem Wasserbecken stehen und plötzlich eine riesige Rauminstallation werden. Also die sind auch sehr, halt sehr flexibel einsetzbar.
Und genau, was uns ja eigentlich besonders nicht interessiert, genau, ist quasi ein temporäres Gebäude zu entwickeln, was dann aber eigentlich doch mit ganz konventioneller Technik eigentlich gebaut wird und wo vielleicht auch Sachen verklebt werden, wo Sachen einfach mit Holzschrauben quasi zusammengeschraubt werden und am Ende ist das dann quasi, steht das dann da vielleicht 1 Jahr, 2 Jahre, 3 Jahre und wird dann eben auch ganz normal abgerissen, wie ein ganz normales Gebäude auch, aber nach einer längeren Laufzeit halt abgerissen werden würde. Diese temporären Gebäude werden dann halt viel früher abgerissen und man ist dann vielleicht auch viel mehr bei so einer Logik von so klassischem Messebau oder Theaterbau oder so, wo auch große Aufbauten dann gemacht werden und da sind vielleicht die Zeiten noch kürzer, da werden absurde Aufwände betrieben für einen Stand, für einen Messestand, der dann vielleicht 2 Wochen auf irgendeiner Messe steht und der dann wieder eingerissen wird und wo natürlich auch diese Ressourcenfrage eine ganz wichtige ist.
Genau, und es geht ja auch begleitet. Vielleicht das und vielleicht zusammengefasst, so ist es dann wirklich so, also es soll halt reversibel sein, wiederaufbaubar, soll robust sein und langlebig und eben auch nachhaltig und das nicht nur im Sinne der Materialien, die verwendet werden, sondern auch für uns, glaube ich, haben wir auch ein paar Mal drüber gesprochen, dass so ein wesentlicher Aspekt bei der Nachhaltigkeit auch, halt auch eben die Langlebigkeit ist und das bedeutet auch, dass die Teile eben möglichst lange im Einsatz bleiben können und dementsprechend aber halt auch in einem anderen Aufbau genauso funktionieren und dann liegt die Idee von einem System oder einem Bausystem einfach sehr nahe.
Ich habe es ja vorhin schon mal ganz kurz angesprochen, dann diese 250 Rastermaß, vielleicht muss man das auch so ein bisschen erklären, dass, oder wir haben immer auch das, also das heißt dann irgendwie das Grid und so, also wir planen halt in der Architektur voll viel irgendwie, wenn es losgeht, erstmal mit so Achsen irgendwie so ein bisschen, wo dann quasi, wo man erstmal so definiert, wie groß ist eigentlich so ein Feld an sich oder so ein Achsenabstand zwischen 2 Wänden zum Beispiel oder um so eine Raumgröße zu erzeugen und von diesen Achsen ausgehend, da geht dann halt immer noch ein bisschen was weg, weil dann kommt ja dann irgendwie noch die Wand dahin und dann kommen irgendwie Stützen dahin und so weiter. Aber wir haben eben angefangen, über dieses 250er Achsmaß zu reden und du hast dann angefangen, auch so riesen Grids aufzuzeichnen oder einfach, das sah dann ein bisschen aus wie so ein überdimensioniertes Karo-Papier eigentlich, wo man sich dann diese 250 irgendwie hin hinzeichnet.
Ja, beziehungsweise da ist halt noch zu ergänzen, ich weiß nicht, hast du es gerade gesagt, dass das 250er-Raster ja, also das war einfach mal der erste Anhaltspunkt, wo wir gesagt haben, das ist eigentlich das Maß, wo wir mit unserem kleinen Satelliten immer gearbeitet haben.
Und dazu muss man vielleicht so ein bisschen sagen, das kam eigentlich daher, dass wir, als wir damals auf der Suche waren nach den Dachlatten, um unseren Satelliten aufzubauen, da haben wir ein bisschen drüber nachgedacht, was brauchen wir denn für eine Länge? Bei 2 Meter dachten wir, das ist ein bisschen knapp mit so einer Raumhöhe von vielleicht, du meintest, Mindestmaß ist im Wohnungsbau
250,
vielleicht will man auch ein bisschen mehr haben, das wird vor allem mit einer 2-Meter-Latte dann ein bisschen schwierig. Auf der anderen Seite dachten wir, 3 Meter, das hatten wir dann mal kurz ausprobiert, so simuliert auf unseren Lastenfahrrädern, das sah dann schon extrem wackelnd aus.
Das will ich mir gar nicht vorstellen, wie wir diese Latten in 3 Meter nach Hause gebracht hätten.
Und so kam dann halt die 250 zustande und hat sich dann irgendwie ganz gut zusammengefügt. Und wir haben aber auch gemerkt, dass diese 250 irgendwie ein ganz schönes Maß sind, um damit irgendwie Räume zu erzeugen.
Genau, und was ja auch noch vielleicht da noch anzumerken ist, ist ja auch dieses, wir wollen ja temporär in der Stadt sein, aber die Idee, das haben wir ja auch ein paar Mal besprochen, das ist ja irgendwie auch so ein Bauchgefühl, aber die Idee glaubt man halt ab irgendeinem Punkt, glaube ich, auch nicht mehr, wenn es zu groß und zu ausladend wird. Und das ist, also es bewegt sich irgendwo in diesem Zwischenfeld zwischen so einer Mikroarchitektur, so einige der Forschungsstationen, auf die du, glaube ich, später auch noch zu sprechen kommst, die sind ja wirklich eher so Stichwort,
noch kleiner.
Ja, so Wohnwagen-Einbaumäßig, alles ist so super funktional und total platzsparend. Gleichzeitig will man aber halt auch ausreichend, also ernstzunehmend ausreichend Platz generieren für eine, jetzt vielleicht nicht Leute, die Bock haben, in einem Wohnwagen arbeiten Modus. Und was da noch mit reinkommt, war so ein bisschen noch die Frage noch, also wir haben ja schon einen Anspruch auch beispielsweise, eins der Planungsstichwörter ist hier ja Barrierefreiheit. Ne? Also das ist so, wenn man im öffentlichen Raum und sagt, es ist transparent und kommunikativ und offen und niedrigschwellig, zumindest im nicht, also im übertragenen Sinne, nicht im wortwörtlichen.
Literally niedrigschwellig ist auch gut, ne? Ja. Damit man da gut rüberrollen kann.
Ja, aber da sind wir leider halt nicht, wir stellen dann ja auf, ne?
Ja, man muss also eine Lösung finden.
Ja. Aber war das, glaube ich, erstmal, diese 250 haben sich dann einfach angeboten, zum einen einfach mal als irgendwie so Richtwert, Richtmaß, was aus unserer ganzen Ausprobieren-Historie kommt und dann aber zu sagen, wir probieren damit mal aus, weil man da tatsächlich verhältnismäßig in der Hälfte des Achsmaßes, also 1,25, noch barrierefreie Flure unterkriegt. Und dann haben wir halt mit dem Maß angefangen, erstmal rumzuprobieren. Und ja, wie du meintest, das Grid ist schon ja auch keine ungewöhnliche Planungshilfe. Irgendwie hat man ja auch irgendwie doch oft auch, also entweder es wird so ganz spacey, wie hast du gesagt? Spacey Dapini.
Shapey Dapy.
Shapey Dapy, genau. Oder es ist ja, viele ArchitektInnen, würde ich vielleicht mal behaupten, lieben ja auch ihre Grids und ihre Ordnung im Plan. Genau.
Das ist bei den Layouts ja auch nicht anders. Das ist am Ende auch irgendwie ein Rastersystem, obwohl da natürlich auch voll das Interessante ist, dem Rastersystem zu folgen und an ganz bestimmten Stellen dann auch auszubrechen. Aber das ist ja bei der Architektur genau dasselbe. Also ja. Man geht irgendwie liegt am Raster los und die Ausnahmen, die man nicht will, die kommen ja leider wahrscheinlich sowieso, aber Spaß machen halt auch die Ausnahmen, die dann ganz explizit mit eingeplant sind.
Genau, und so bei uns ist es jetzt dadurch, dass es halt so kleinteilig ist, bleibt man ja noch sehr oft drin, aber es gibt trotzdem die Ausbrüche, wenn du jetzt mit größeren Rastern denkst, bei so einer vielleicht konventionelleren Architektur, dann hast du ja viel, viel schneller auch mal einfach, da wird ja auch viel, viel schneller einfach mal eine Trockenbauwand eingestellt und hier eine Schachtwand und sonst wie. Also das ist so, wird dann im Plan schön gezeichnet.
Du hast ja die letzten 2 Wochen dich jetzt eigentlich ziemlich intensiv mit diesem Bausystem auch beschäftigt. Das ist so ein bisschen dein Area irgendwie geworden. Beziehungsweise du hast dich einfach da voll reingefreakt und Pläne gezeichnet und Lösungen entwickelt und so. Vielleicht kannst du mal beschreiben, wenn wir jetzt über das Bausystem sprechen, so ganz grob, was das jetzt eigentlich für Teile sind, aus welchen Bestandteilen das jetzt so ein bisschen besteht. Wir haben ja beim Feldraumsatelliten waren das ja noch diese Dachlatten 250 lang. Wir hatten die Schraubzwingen, wir hatten Spanngurte und dann noch so Abwandlungen davon, so Zurgurte und so Hebegurte, die eigentlich keine Spannfunktion haben, sondern wo man nur so Sachen reinhängen kann. Und dann gab es noch so ein bisschen vielleicht ergänzende Platten oder ein Textil, um damit so Tische, Wände, Sitzmöbel und so weiter zu machen. Beim Gerüst ist ja klar, das sind irgendwie so die Gerüst, ja, sind auch Stützen, Stangen und so weiter, die gibt es in verschiedenen Längen, dann gibt es irgendwie Treppenelemente, es gibt Bodenelemente, es gibt da, also es ist ja ein wahnsinnig diverses System. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen drüber sprechen, was eigentlich unsere Bauteile jetzt zum aktuellen Stand so ein bisschen so sind.
Ja, beziehungsweise vielleicht muss man da nochmal ganz kurz ausholen mit dem, also wie dann irgendwie das mit diesen Zonen nebeneinander legen und unser erster Workshop noch irgendwie angefangen hat, so da wurden halt diese Zonen nebeneinander gelegt, dieses 250er Raster erstmal einfach als Anhalt oder als Richtwert genommen und dann halt geguckt, was kommen da für Räume raus. Da haben wir jetzt noch gar nicht so viel über die Konstruktion an sich nachgedacht gehabt. Und dann hat man halt irgendwie versucht, diese Räume zu organisieren. Und ob das jetzt linear in Reihe war, so ein bisschen wie das bei so Forschungsstationen im klassischeren Sinne, wenn du einige dieser Arktisstationen, die sind ja schon sehr also Strang als ein Strang organisiert und da liegen eher mehrere Stränge nebeneinander. Oder vielleicht teilweise auch so haufig mit so einer Art zentralem Hub oder Verteiler, von dem man kommt, und dann ist es irgendwie in alle Himmelsrichtungen erstreckt sich das. Und da haben wir dann so ein bisschen rumprobiert, und du meintest ja auch vorhin, dass du das erste, was du aufgezeichnet hast, war ja eher ein außenliegendes Tragwerk und eine Rahmenstruktur. Und dann haben wir da halt, so das haben wir dann ja auch probiert. Also so das Naheliegendste bei einem Grid ist natürlich irgendwie erstmal Stütze, Unterzug, Deckenplatte. Und dann aber könnte man natürlich auch diese Rahmenanalogie, vor allem wenn man das linear schließt oder linear organisiert, dann ist natürlich irgendwie ein Rahmen auch total sinnvoll, weil man den ja einfach nur in Reihe schalten kann und beliebig verlängern. Dann haben wir aber bei diesen Raumorganisationen, da sind wir halt dann dahin gekommen, dass es halt sowohl linear als auch eigentlich bidirektional funktionieren muss. Vor allem jetzt im urbanen Raum Flächen sind mal sehr schmal und lang und manchmal aber auch eher so raumgreifend, quadratisch, trapezförmig, aber halt irgendwie nicht in die Länge gezogen, sondern eher so. Und deswegen braucht es eigentlich beides, und damit ist ja so ein bisschen dann eigentlich der von dem Tragwerkssystem so ein bisschen der Rahmen erstmal wieder rausgefallen. Und wir haben halt angefangen mit diesem Stütze-Unterzug-Deckenplatte-System zu arbeiten. Und jetzt, das ist halt jetzt dahin gekommen, wir sind auch relativ nah bei diesem Raster geblieben. Wir haben jetzt das ein bisschen komplexer gemacht, das Raster, glaube ich. Haben das sozusagen mit einem Innenmaß, wo Konstruktion abgezogen ist, gedacht. Das heißt sozusagen, es ist jetzt immer lichte Raumweite oder lichtes Rasterfeldmaß, ist 240 auf 240. Dann kommt sozusagen die Fläche, die man für die Konstruktion braucht. Das sind aktuell 16 Zentimeter. Und dann schließt sich sozusagen das nächste Rasterfeld an. Und genau, aktuell an den Bauteilen, wenn wir von unten anfangen, dadurch, dass wir jetzt nicht mehr nur noch auf Brachflächen, wo irgendwie Erde steht, ist eigentlich dieses Schraubfundament-Thema so ein bisschen rausgefallen. Das könnte man natürlich noch irgendwie denken, dass wenn man wirklich irgendwo auf dem Acker, wie wir das irgendwie zu Anfang mal gesagt haben, das aufstellen möchte, dann ist das noch eine Lösung, aber eigentlich hat es jetzt einfach sozusagen höhenjustierbare Stützenfüße aus Stahl.
Schraubfundament muss man sich wirklich so vorstellen wie so eine riesige Schraube, die dann, ich weiß nicht, wie lang die sind, 80 Zentimeter?
Bis zu 1,80.
Bis zu 1,80, ja, wow.
Du kannst okay. Richtig, also 10 Zentimeter im Durchmesser mit einem richtig wow. Ausladenden tiefen Gewinde, weil sich das natürlich ja in den Erdboden reinschrauben muss. Und bis zu 1,80, glaube ich, soweit ich weiß, so knapp irgendwie um den Dreh.
Ja, und die werden dann einfach maschinell in den Boden reingeschraubt, genau. Wie so eine überdimensionierte Schraube.
Und die, darauf kann man halt auch gründen, aber das ist natürlich irgendwie nicht minimalinvasiv, beziehungsweise das ist irgendwo invasiv, und das wollen wir auch nicht, vor allem wenn wir sagen, wir gehen halt auch teilweise weg von Brachflächen und sind vielleicht eher wirklich auch im offiziellen Stadtraum auf Parkplätzen, auf einem Platz oder sonstigem. Da musst du, glaube ich, eher Richtung wirklich dann auf Veranstaltungsbau schauen, wie die gründen, beziehungsweise halt eben beschweren, ballastieren und raufkommen. Dementsprechend haben wir jetzt eigentlich erstmal, das ist jetzt gerade der Arbeitsstand, das ist ein Stützenfuß, der muss natürlich höhenverstellbar sein, um irgendwie Gefälle beziehungsweise Untergrundtoleranzen auszugleichen.
Und also Untergründe könnten ja irgendwie sein, Asphalt, Kies, Pflaster, Sand, genau. Pflaster, alle urbanen Untergründe, die man sich so vorstellen kann, Wiese.
Und Rasen, genau, Rasen, ja. Erdreich und sonst wie. Genau, dementsprechend so ein bisschen wie, weiß ich nicht, vielleicht das Erste, woran man denkt, sind so irgendwie so Star Wars, oder ich hab als Kind so dieses Kinderbuch Tripods, diese Serie, irgendwie fand ich sehr gut, so ein bisschen so Sci-Fi-mäßig, das sind dann eher so flache, platschige Füße, die eben höhenjustierbar sind, aktuell einfach mal über ein Gewinde, wo du mit dem Vorschlaghammer irgendwie das Ding hochtreibst, und das ist dann halt höhenverstellbar von, weiß ich nicht, haben wir noch nicht so ganz ausgekaspert, von einem Meter bis zu 55 Zentimetern oder irgendwie sowas.
Und zwar kann man ja immer auch irgendwie ein bisschen noch was unterfüttern mit Platten, oder man muss halt die Erde ein bisschen, den Platz dann doch ein bisschen vorbereiten.
Genau. Und dann halt relativ klassisch, konventionell, dann gibt es halt eben Stützen, die auf diese Stützenfüße kommen. Ob es jetzt einzelne Knoten gibt oder nicht, das wird sich noch zeigen, aber es gibt eigentlich im Grundsystem gibt es halt einfach Stützen. In die werden die Unterzüge eingehängt über spezielle Verbinder. So wird es dann sozusagen Schicht für Schicht aufgebaut. Es gibt gefüllte also aussteifende und dämmende Außenwandelemente, die in die Stützen Zwischenräume gestellt werden. Und wenn die Stützenzwischenräume eben nicht gefüllt sind, dann ist da eine Diagonale vermutlich drin. Davor, vor diese Außenhülle, also beziehungsweise vor diese nicht wetterfeste Dämmschicht, muss halt irgendwie was Wetterfestes kommen. Das ist, sind nochmal Fassadenelemente, die, ob die jetzt verglast sein können oder weiß ich nicht, einen Blechüberzug, also einfach eine Blechschicht haben beispielsweise, einfach um langlebig zu sein, und oder, wie du auch meintest, alle möglichen Raum für, ob jetzt auch Screens oder sowas sein könnten, da kann man sich noch einiges vorstellen. Das wird sozusagen außen drum gepackt, da sind wir vielleicht auch bei dem, was du mal am Anfang aufgezeichnet hast, wir haben uns dann auch irgendwie dagegen entschieden, das Tragwerk nach außen zu setzen, weil wir es eigentlich aus Holz haben wollen, aber Tragwerk außen und Holz ist immer so eine schwierige Sache, brauchst du riesige Dachüberstände. Und selbst dann ist es trotzdem immer irgendwie bewittert und du musst immer deine Gebäudehülle durchdringen. Dementsprechend sozusagen innenliegendes Tragwerk mit aussteifenden Wandelementen oder Diagonalen. Und
das ist ja eigentlich auch wie ein sehr klassischer Aufbau dann so. Also ja. Viele Leute machen, also das wird ja einfach auch so umgesetzt, weil eben das Tragwerk dann im Inneren geschützt ist. Und genau, von der gleichen Fassade, die die Menschen im Inneren schützt, quasi wird auch das Tragwerk vor Witterung geschützt.
Voll. Und genau, das einzige vielleicht Besondere ist natürlich dadurch, dass wir es aufbauen wollen und dass es irgendwie so modularer wird in einem Bauteilsystem, ist, dass sozusagen dieser Außenwandaufbau zweischalig ist. Also es gibt dieses Dämmelement und es gibt das Fassadenelement, das Wetterschutzelement. Genau, und dann hat man eben, baut man sich so Geschoss für Geschoss eben dieses Gerüst auf. Und dann werden in die Unterzüge eigentlich Decken- bzw. Bodenelemente, Deckenelemente eingehängt. Und dann hat man eigentlich wie eine Art Rohbau. Und der Ausbau bzw. Infrastrukturausbau, da sind wir jetzt irgendwie gerade dran zu entwickeln. Das soll über wirklich so Einsatzmodule, Raummodule funktionieren, die vielleicht so sehr klein sind. Man kann sich irgendwie so ein Bartelement vorstellen, was dann so 1,20 auf 2,50 ist. Was vielleicht, wenn man so Richtung Flugzeugbau oder Züge oder weiß ich nicht, Space Architecture schaut, so ein bisschen eher so eine leichte Rippenstrukturartige Nummer wird, die, ob jetzt aus Stahl oder weiß auch immer, so, dass die so wirklich wie Einsätze funktionieren, und die werden eben reingesetzt und bilden dann so die Infrastrukturebene in diesem Rohbau. Ja, das ist gerade so der Grund. Habe ich was vergessen?
Ich glaube, das waren jetzt schon so die wichtigsten Teile. Du hast vorhin gemeint, das sind irgendwie jetzt schon so 30 oder 40 Teile.
Ja.
Es gibt halt auch immer die Varianten, das muss man auch sagen. Also genau, über diese Ausnahmesituation, über die wir vorhin schon gesprochen haben, da brauchst du dann halt eine Variante. Also genau, ich weiß nicht, sind es 30 Teile?
Ja, sowas in dem Dreh wird es, also wenn du den Ausbau mitdenkst, wenn du diese Infrastrukturmodelle Einbauten mitdenkst, dann kommt man da schon hin. Ne? Das, du hast dann halt, das ist jetzt nicht 30 total spezielle, aber ne, dann gibt es halt ein Fassadenelement, das hat eine Fensteröffnung, dann gibt es ein Fassadenelement, das hat keine Fensteröffnung, dann gibt es eine Tür, die ist einflügelig, und dann gibt es eine Tür, die ist zweiflügelig. So. Ne, also,
schon sind es vier Teile.
Ja, genau. Und dann, weiß ich nicht, dann vielleicht noch dazu gesagt, das habe ich vielleicht vergessen, also wir sind ja in dem 250er-Raster geblieben, aber wir haben, uns war auch wichtig, dass es zumindest 5 Meter breite Räume gibt, die überspannt werden, also dass nicht alle 250 eine Stütze stehen müssen. Dann gibt es halt Unterzüge, die sind 250, dann gibt es Unterzüge, die sind 5 Meter lang. So. Oder 4,96, je nachdem, aber genau. Und so baut sich das dann so langsam auf, und da tüfteln wir gerade dran rum. Vielleicht zum Material noch halt, soweit es eben geht, aus Holz oder Holzbau, und auch den so reversibel, diese vorgefertigten Elemente so reversibel, aber robust wie möglich. Also so, zum einen, wie sie zurückgebaut und wieder aufgebaut werden können, aber auch zum anderen, wie sie irgendwann nach der Lebenszeit vielleicht in die Einzelteile zerlegt werden können. Die sollen auch nicht geklebt sein.
Die Holzschraube ist ja da so ein bisschen der Feind irgendwie so. Also quasi Holzschraube sind, das sind die Schrauben, die man quasi so, also wenn man sie jetzt statisch belasten möchte, kann man die eigentlich nur einmal reindrehen und dann sind die quasi drin. Und wenn man die wieder rausschraubt, hast du erzählt, kann man zwar auch das Loch irgendwie zustopfen und die Schraube nochmal neu setzen, aber eigentlich ist das nicht eine reversible Verbindung, wie wir die uns vorstellen. Und es geht ja auch ganz viel um diese Reversibilität oder die Fügung der Teile. Da hast du ja auch ein bisschen ein spezielles, oder was heißt ein spezielles System, ausgetüftelt, aber du hast so ein bisschen eine Idee, wie man eigentlich auch diese, also so eine Mischung aus quasi fest angeschraubten Stahlteilen und quasi dann eigentlich eine Möglichkeit, Teile dann irgendwie so mit Maschinenschrauben, also mit Schrauben, die man gut einfach wieder lösen kann, zu verbinden.
Ja, also wie du gesagt hast, so die ist grundsätzlich schon reversibel, aber es hat halt, also so nach 3-4 Malen ist die halt nicht mehr belastbar, so, wenn du da die Schraube 4-5 Mal raus, also muss sich jeder nur vorstellen, wenn du ein IKEA-Regal aufgebaut hast und das baust du aber nach dem 3. Mal zusammen, dann steht das auch nicht mehr richtig stabil da. Und genau dementsprechend war so ein bisschen der Ansatz zu sagen, man denkt das mit, man versucht natürlich Stahl so weit es geht zu vermeiden, aber verwendet es da, wo es halt sinnvoll ist. Und das ist vermutlich bei den Verbindern, weil die einfach langlebiger sind und wie du halt meintest, weil man die Verbindungen und diese, also das System ist ein bisschen, das kann man sich vielleicht vergleichen mit so einem, wie bei einem Stativ von einer Kamera oder so, da gibt es ja auch so ein Wechselplattensystem. Und dass man halt sagt, okay, in diesen ganzen Bauelementen sind überall so, wie die Grundplatte vom Stativ irgendwie, die eine Aufnahme bildet, eingesetzt. In verschiedenen Rasterbreiten, verschiedenen Dimensionen und sowas. Und auf die können dann sozusagen immer der passgenaue, der spezielle Verbinder für den Einsatz, wo das Element beim Wiederaufbau auch verwendet werden soll, muss dann halt sozusagen in Einsatz mit Maschinenschrauben raufgesetzt werden. Das ist jetzt gerade so ein bisschen der Ansatz oder die Idee. Und das muss man sich dann vielleicht auch so vorstellen. Wir haben darüber auch gequatscht, wenn du dann halt das einmal vielleicht die ersten 5 Jahre überstanden hat und dann wieder eingelagert wird und dann irgendwie ein neues Projekt entwickelt wird. Dann steht man halt im Lager, hat irgendwann diesen Aufbauplan und dann werden halt die Einzelteile sozusagen, wie wenn du online bestellst, so einen Warenkorb effektiv zusammengefügt und dann werden halt an diese ganzen Bauelemente auch die entsprechenden Verbinder rangesetzt und dann kann man es halt auf der Vorort eigentlich direkt wieder nur fix richten. Das war so ein bisschen der Anspruch.
Der Vorteil daran ist ja eigentlich auch, dass man die Anzahl an Bauelementen quasi so ein bisschen reduziert und eben mit diesem System, wo man dann immer irgendwie zum Beispiel an jeder Stütze in alle 4 Richtungen die entsprechende Adapterplatte für was auch immer man da braucht quasi ansetzen kann, dass man dann eben nicht 10 Bauteile braucht von der gleichen Stütze, Variante A, B, C und so weiter, sondern dass es eben ein Element ist, wo dann die entsprechenden Adapterteile rangesetzt werden und das ist eigentlich so ein Kompromiss zwischen die Menge an Bauelementen reduzieren und trotzdem sehr divers damit Räume schaffen können und so weiter.
Genau, und man muss vielleicht auch sagen, also das System ist jetzt ja auch nicht komplett neu ausgedacht. Ne? Also das ist so die Verbindungsprinzipien, die basieren schon auch auf Verbindern, die es aus dem Holzbau oder sowas halt viel gibt. Es gibt jetzt, ob das jetzt Simpson ist oder andere Hersteller, es gibt ja auch so reversible Holzverbindungen, ob aus Alu oder Stahl. Jetzt, was halt bei uns noch dazu kommt, ist ja, dass darunter halt noch diese Trägerplatte geschaltet wird, weil diese standardmäßigen Verbinder, die schraubst du halt wieder direkt ins Bauteil und dann, wie gesagt, die kannst du halt nicht so häufig wechseln. Könntest du vielleicht 2-3 Mal wechseln, aber dann sagt dir keine Statik mehr, hält.
Und eine andere Inspiration, die ja dann auf einmal auftauchte, kam irgendwie auch, ja, wir irgendwie lustigerweise kommen viele Inspirationen gerade auch immer so von, ja, wie du es vorhin schon gesagt hast, irgendwie Flugzeugen, Zügen, Autos, Infrastruktur, was auch immer. Also ich glaube, das ist auch, dass diese Sachen auch für uns interessant sind, weil es so hoch integrierte Systeme irgendwie sind. Also so, wo räumliche Nutzung, aber auch die Konstruktion und das die ausgefuchsten Details und so, das muss alles total gut zusammen funktionieren und oft auch auf sehr kleinem Raum. Und dann taucht ja auch einmal auch dieses Twistlock irgendwie auf, was so ein Element ist, was eigentlich bei Containerschiffen zum Einsatz kommt, um eben die Container reversibel quasi in dem Sinne auch. Man muss sich das ja so ein bisschen so vorstellen, dass die nicht in das Schiff einfach nur reingestellt werden, sondern die müssen ja auch eigentlich alle miteinander verbunden werden. Eigentlich entsteht da ja auch so eine Art temporäres Containergebäude, auch wenn das jetzt überhaupt keine nutzbaren Container sind. Aber dieses Twistlock hat dich dann irgendwie total interessiert, ne? Also
ja, beziehungsweise der Grundsatz ist ja auch, also auch bei diesen ganzen Verbindern und wie man das dann vor Ort richten soll, das System und sowas oder aufstellen soll eben, ist ja, dass es, natürlich könnte man das reversibel machen, indem du überall irgendwie wie so Verbinderplatten einsetzt, wo du dann ganz viele, also wo du es dann mit ganz vielen Einzelschrauben halt befestigst, aber das soll eben ja gerade nicht passieren, sondern der Einzelaufbau, der soll halt irgendwie dann vor Ort sehr zeitsparend, schnell und einfach wirklich eher so ein bisschen Lego- oder Fischertechnik-mäßig einfach zusammengesteckt werden können. Das ist so ein bisschen der Anspruch. Und genau, weil du jetzt gerade diese ganzen Züge und Flugzeuge und sowas angesprochen hast, also das ist bestimmt auch eine Umgang mit Material oder auch Umgang mit der Planung und irgendwie sozusagen so ein total autarkes, irgendwie funktionierendes System. Und da kommen wir aber auch schon wieder bei unseren Forschungsstationen, also bei diesen Arktis-Forschungsstationen raus. Die sind ja auch einfach hochtechnologisiert auf genau den Kontext angewandt und kommen und sprechen schon auch irgendwie so eine gewisse ästhetische Sprache, die uns ja, glaube ich, schon auch begeistert. Und die wir ja schon versuchen, so ein bisschen zumindest auf den urbanen Raum zu übersetzen, wo es jetzt nicht, es soll jetzt halt nicht aussehen wie ein ganz normales Gebäude, sondern es ist schon eher auch so ein Objekt irgendwie, ne?
Absolut. Über die Station sprechen wir auch gleich nochmal ein bisschen weiter. Vielleicht noch ein Punkt kurz zu diesen Bauteilen. Also was halt auch daran so Spaß macht, eigentlich das ganze Gebäude in so Bauteilen zu denken, ist halt auch, dass man eben ein wahnsinniger Detail Detailliebe quasi in die Bauteile reinsetzen kann, oder man entwirft halt diese Bauteile so an sich und dann entsteht eigentlich das Gebäude so ein bisschen von alleine, weil am Ende gibt es dann dieses Raster, da werden diese ganzen Elemente so zusammengesetzt, und das ist ja eigentlich auch ein bisschen der Modus, wie du jetzt in den letzten 2 Wochen gearbeitet hast, dass du irgendwie auch so das Gefühl hattest, erstmal so diese Teile entwickeln zu müssen, weil dann hat man halt die Teile und dann kann man sie einfach aneinandersetzen und daraus entstehen die großen Gebäude, und da kann irgendwie dann, können auch viele Nutzungen drin stattfinden und viele Raumgrößen mit umgesetzt werden und so. Aber das ist eben auch eine Sache, die mich daran total interessiert und die auch irgendwie Spaß macht, wirklich über die Teile an sich sehr lange nachzudenken und da auch gute Detaillösungen zu finden und so weiter. Aber wenn man die dann gefunden hat, dann automatisch wendet sich das eigentlich auf das ganze Gebäude an, und technisch gesehen, du hast auch immer davon gesprochen, dass du das eigentlich in den Zeichnungen alles so gerne als so Komponenten und so weiter anlegst, weil dann kann man sich da irgendwie auch nicht austricksen, sondern quasi das eine Teil ist einmal gezeichnet und wird dann einfach nur eingesetzt und es muss dann an jeder Situation auch passen, und wenn es nicht passt, dann muss halt eine Variante B von dem Bauteil gefunden werden. Aber es ist so ein, ich finde es da, also was ich daran interessant finde, ist, dass es eine sehr systematische Art ist, eigentlich Architektur zu entwickeln.
Voll. Und aber trotzdem, wie du es jetzt auch schon meintest, trotzdem wird es ja die Sonderlösungen geben. Also das ist, weiß ich nicht, ja, also so diese ganz klassischen Sonderlösungen natürlich sind immer zum Beispiel Innenecken.
Also, ja, da wollte ich nämlich auch noch drauf zu sprechen kommen, die tricky Stellen. Was hast du da bisher so entdeckt, wo vielleicht das System irgendwie noch nicht super gut funktioniert oder wo noch ein bisschen entwickelt werden muss?
Naja, also einer der großen Punkte, wie jetzt gerade schon gesagt, sind immer Innenecken. Also das, wenn man sich vorstellt, dass sozusagen aus einem Gebäude ein Körper rauskommt, dann gibt es ja eine Innenecke. Die Außenecke kann man meistens relativ gut irgendwie lösen, weil man ja ein zusätzliches Teil, was sozusagen nur diese Ecke umschalt oder umschließt, konzeptionieren muss, und das nicht so ein Problem ist mit dem Anschluss an die tragende Schicht. Bei einer Innenecke ist das dann schon ein bisschen anders, weil man halt irgendwie die Schicht ja außen ist, aber man hat eigentlich keinen direkten Anschlagpunkt, um irgendwie diese Wetterschutzhülle irgendwie an das Gebäude anzuschlagen. Das heißt, da braucht es halt irgendwie eine ganz spezielle Lösung. Dach sind immer blöde Lösungen. Also das
muss halt dicht sein, ne?
Ja, muss halt dicht sein und muss ein Gefälle haben und muss auch aber Durchdringungen haben, weil ne, wir haben vorhin schon die Windräder beziehungsweise die Solarpanels irgendwie angesprochen.
Oder vielleicht auch Klimatechnik, Lüftung.
Genau, also du kommst immer durchs Dach, und das sind immer blöde Stellen. Das ist halt, ist wie es ist, und das muss man lösen. Das sind so Bausteine, die man echt gucken muss, und wo es dann halt auch nochmal spannend wird, ist dann tatsächlich so Leitungsverzug im Gebäude. Also von Abwasser, Infrastruktur, Strom ist, glaube ich, handelbar, weil man das sehr flexibel legen kann, aber wirklich Abwasser, Zuwasser, Heizung, so ein Kram, das ist schon immer, ist ja an sich schon bei einem statischen Ding eigentlich schon immer schwierig, bei einem Gebäude, was man halt fertig baut.
Und auch immer die Zulassung ist ja dann vielleicht auch immer so ein Punkt, ne? Also das halt eine fest verlegte Installation bei uns halt nicht so richtig Sinn macht, aber halt der Weg wäre, wie man es in einem klassischen Gebäude machen würde, also einfach Rohre verlegen, die auf eine bestimmte Länge dann abschneiden, da irgendwie ein bisschen Dichtmaterial ranknallen und das dann irgendwie zusammenschrauben, und dann hat man da halt seine feste Abwasserinstallation, die dann auch natürlich Gefälle haben muss und so weiter. Und das wird halt, glaube ich, auch total interessant, wie das bei uns dann funktioniert, auch mit flexiblen Leitungen zum Beispiel ein Gefälle umzusetzen für eine Abwassergeschichte.
Genau, voll. Und dann, also ein anderer Punkt ist natürlich auch noch irgendwie sozusagen, dadurch, dass wir, ich sag ganz schön viel sozusagen, war.
Kein Problem.
Dadurch, dass
ich natürlich, sag immer irgendwie.
Dass einige der Körper, wenn man sich das so einfach so vom Volumen her vorstellt, dann gibt es oft so einen zentralen doppelgeschossigen Raum, und von dem können dann im Erdgeschoss oder im Obergeschoss diese konzentrierten Arbeitsbereiche irgendwie schließen halt eben an. Das ist gerade zumindest die Idee. Und vor allem bei diesen eingeschossig aufgeständerten ist zum Beispiel auch die Frage, aber auch bei den anderen, also wie durchdringen wir von unten zum Beispiel auch diese Dämm- und Wetterschutzschicht, das ist noch ein Punkt. Und was halt bei diesen Systemsachen immer so ein tricky Punkt ist, ist, wie baust du es auf? Also was ist sozusagen auch die Abfolge, in der, also es muss ja eine, also in der Logik und bei so Steckverbindern und sowas hat man ja ganz, ganz stark so, das Teil muss vor dem anderen, weil sonst funktioniert es nicht. Und da muss man, glaube ich, auch noch ganz schön tüfteln. So, das sind, glaube ich, jetzt die Main-Probleme.
Aber das ist ja auch ein Problem, stelle ich mir zumindest so vor, kann auch ein Problem sein auf echten Baustellen, dass man dann irgendwie auf einmal merkt, so Mist, das Fertigteil passt irgendwie da einfach jetzt nicht mehr durch, dann muss da irgendwie reagiert werden. Und das sind alles Sachen, die man halt bei so einem System irgendwie mitdenken muss. Und besonders, weil wir ja auch teilweise wahrscheinlich relativ große Bauteile haben werden. Also ein Wandelement kann ja dann auch mal 2,50 mal 1,20 ungefähr groß sein oder sowas in die Richtung.
Die Fassadenelemente sind wahrscheinlich Fassadenelemente. Die größten. Und die Deckenelemente, das ist so... ja, so 1,25 auf 2,50 auf zwei Fassadenelemente sind sogar noch 1,25 auf 2,90, irgendwie sowas. Ja.
Genau, wir werden aber diesen Aufbau ja auch irgendwie diagrammatisch darstellen am Ende oder so, wie so ein Aufbau funktioniert in der Reihenfolge, und dabei sollten ja dann hoffentlich auch diese ganzen Probleme so ein bisschen auffallen, aber man kennt es ja irgendwie auch, man plant ein Möbel und da soll irgendwo eine Schraube rein und man stellt auf einmal fest, der Akkuschrauber passt da einfach jetzt nicht mehr rein, und da muss man irgendwie kreativ werden und irgendwie ein Winkelding benutzen zum Reinschrauben oder die Schraube mit der Hand reindrehen oder irgendwas, oder man lässt sie am Ende einfach weg.
Das größte Problem bei Möbeln sind immer Regalböden auf gleicher Höhe. Kriegt man nie fest.
Ja, genau, und solche Stellen, die müssen wir halt irgendwie alle da so mitdenken in diesem Bausystem. Du hast gerade ja noch ganz kurz angesprochen, diese verschiedenen, also dann quasi im zweiten Stock diese Räume für konzentriertes Arbeiten und so. Vielleicht nochmal ganz kurz so, wie das dann am Ende zusammenkommt. Also eigentlich dieses ABC-Modell, das prägt sich jetzt eigentlich gerade gar nicht mehr so stark aus, dass das jetzt drei einzelne Räume an sich sind, sondern eigentlich, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe, ist eigentlich A quasi ein geschlossener Raum für sich, der vielleicht mehr so eine konzentrierte Arbeitssituation, Schreibtisch und so weiter ist.
Na, beziehungsweise, das haben wir ja gemerkt, als wir sozusagen diese Zonen aneinander geschaltet haben oder sowas, wenn man nur in diesen Zoneneinheiten denkt, wenn man jetzt auch, war ja auch stark irgendwie inspiriert oder irgendwie auch beeinflusst von den Forschungsstationen, von diesen Forschungsstationenanordnungen, ist halt, das ist eine ganz klare Nutzung, die vorgegeben ist. Dann gibt es einen Arbeitsraum, dann gibt es eine Werkstatt und dann gibt es noch einen Ausstellungsraum oder einen also irgendwie ein Forum oder sowas. Und das funktioniert halt, haben wir dann ja irgendwie gemerkt, in dieser Zusammenschaltung für so total spezifisch geplante Nutzungen, wie es zum Beispiel eine Forschungsstation irgendwie in der Arktis ist. Aber was wir, glaube ich, auch bei unseren Recherchen oder bei unserem auch Orte besuchen und so rausgefunden haben, ist, dass so diese Art von Forschung im urbanen Raum, zu Stadt, zu Raum, zu solchen Themen, das ist nicht so richtig planbar, welches Format dann am Ende tatsächlich stattfindet, wie groß die Gruppen sein werden. Also du hast ja gesagt, bei der Neumayer Station, die ist für wie viele Leute?
Ja, wie viele waren das? 9, 8 oder 9? Dreistöckiges Gebäude.
Das ist halt sozusagen total die Größe der Nutzergruppe irgendwie festgelegt. Wer ist da? Was brauchen die? Das ist total durchdekliniert. Und das ist, glaube ich, bei uns einfach nicht so richtig möglich. Es braucht diesen Umraum, diesen Zwischenraum, diesen unbestimmten Raum, haben wir es, glaube ich, genannt, der sozusagen vielleicht noch als zusätzliche Zone jetzt ergänzt wurde, der so einen Optionsraum bietet, der irgendwie programmierbar sein kann von den NutzerInnen. Also das gibt dann, und deswegen ist jetzt das Modell eher, so muss man sich das hier dann jetzt wahrscheinlich auch vorstellen, es gibt diesen unbestimmten programmierbaren oder einfach flexibel nutzbaren Raum.
Und der kann ja auch sowas wie eine Küche beinhalten, genau. Tische, einfach wo Gruppen zusammenkommen können, Ausstellungsbereich, solche Nutzungen könnten da sein.
Voll. Oder auch der große runde Tisch oder dieser Y-Tisch, den wir mal auch hatten, wo man halt, der kann genauso Mittagessen, also für die Mittagspause sein, aber auch eben für irgendeinen Workshop oder so. Ah, wir kriegen Besuch von der Biene.
Ich versuch mal, ob ich die raufkriege.
Ja, du hast sie gerade schon gehört.
Ah ja.
Ja. Genau, es gibt auf jeden Fall diesen unbestimmbaren Raum, weil den braucht es irgendwie für diese Art von Forschung auch im Stadtraum, um sich den so ein bisschen anzueignen und irgendwie anzupassen an die Formate und vielleicht auch an die experimentellen Formate, die man plant. Und dann braucht es halt so sehr klar definierte Räume. So, man braucht so und so viel wirkliche Arbeitsräume, weil Leute da auch irgendwie längerfristig konzentriert arbeiten oder sich da halt ein Büro einrichten. Es braucht vielleicht Schlafplätze, es braucht die Werkstatt, es braucht das Druckstudio oder so, sonst sowas. Und es braucht dann vielleicht immer nochmal diesen trennbaren, ruhigen Diskussionsforum, Ausstellungsraum, den man irgendwie so für Events und Veranstaltungen so ein bisschen abtrennen kann. Aber der restliche Raum, also du hast ja vorhin gesagt, wir haben das so ein bisschen mit Farben unterlegt, welche Zonen da sind, das kann man sich jetzt vielleicht so vorstellen, da gibt es dann eher so drei kleinere Körper, die so eine ganz klare oder eine spezifische Farbe haben, und dieser Zwischenraum, der ist eigentlich mit einem Gradient gefüllt. So, der kann mal so, kann mal so, kann mal so. Ist jetzt auch nichts Neues, so vom räumlichen Konzept her, ne? Aber das ist, glaube ich, auch so, oder merkt man auch bei den Orten, die wir uns angeschaut haben, so funktioniert halt dieser Zwischenraum auch. Der kann halt mal Zuschauerraum oder sozusagen für die Sitzgelegenheiten bei einem Talk sein, kann aber auch irgendwie bei einer Party dann Dancefloor sein oder.
Man muss ja auch sagen, der städtische Raum ist ja halt auch total umkämpft und so viel Raum gibt es auch nicht. Deswegen kann man irgendwie mit dem Raum auch nicht verschwenderisch umgehen. Also so Räume, die auf verschiedene Arten nutzbar sind, bieten da natürlich einen riesen Vorteil, weil man eben Nutzung überlagern kann und vielleicht braucht man dann diesen Raum für die Gruppe, braucht man vielleicht zu einem Zeitpunkt, wo die Gruppe gar nicht da ist, da braucht man den dann auch nicht, da könnte man den irgendwie anders nutzen und so. Und ich glaube, das war auch ein bisschen eine Erkenntnis, dass vielleicht diese speziellen Räume, wie zum Beispiel ein konzentrierter Schreibtischarbeitsplatz oder eine abgeschirmte Werkstatt oder ein abgeschirmter Vortragsraum oder Veranstaltungsraum, dass das natürlich total notwendige Funktionen sind, die man auf jeden Fall braucht, aber dass es eben gut ist, die anderen Funktionen, die so ein bisschen flexibler sind, auch überlagern zu lassen, vielleicht in so einer gemeinsamen Zone so ein bisschen und da eben nicht verschwenderisch mit Raum umzugehen. Also zum Beispiel jetzt nicht 20 Schreibtische vorzuhalten, obwohl eigentlich zu einem Großteil vielleicht eher Gruppen miteinander sprechen würden und dann brauchen vielleicht ein paar Leute mal so ruhigere Arbeitsbereiche, wo sie dann in so Art Kapseln gehen können und genau, das sind ja auch Konzepte, wie du schon gesagt hast, keine neuen Konzepte und auch bei vielen Coworking Spaces oder bei vielen Großraumbüros inzwischen genauso umgesetzt, dass es eigentlich einen großen offenen Bereich gibt und dann für die Besprechungen gibt es dann eben diese Besprecherräume, die größer und kleiner sein können oder es gibt halt kleine Kapsel, wo man sich mit seinem Laptop zurückziehen kann und genau dieses Modell wird das wahrscheinlich am Ende auch so ein bisschen werden.
Ja, und das siehst du ja auch, wenn du, also jetzt, um jetzt vielleicht wieder noch ein paar der Referenzen, die wir immer wieder nennen, irgendwie zu bringen, ob das jetzt bei Floating ist oder ob das auch bei den temporären Aufbauten vom Haus der Statistik ist, da gibt es, also das gibt ja, das zieht sich ja durch und das hat sich, glaube ich, auch bewährt, einfach das so zu machen.
Du hast es jetzt gerade schon angesprochen und wir haben auch schon ein paar Mal gesagt, dass wir darüber noch sprechen wollen, weil das eben auch was ist, was in den letzten 2 Wochen auch passiert ist, nochmal andere Forschungsstationen anzuschauen und auch so ein bisschen zu versuchen, davon zu lernen. Wir haben jetzt über ein paar schon geredet oder so ein paar so ein bisschen angeschnitten. Aber diese Liste ist eigentlich, wir haben auch versucht, mal aufzuschreiben, was das eigentlich für Stationen sind und das. Du hast gerade schon gesagt, das kann irgendwie, also was wir uns anschauen wollen, diese temporären Strukturen am Haus der Statistik, Otto, Alexis und Carla, was halt eigentlich eine Baugerüst-Container-Mix ist, der da jetzt quasi temporär aufgebaut wurde, um eben die Pioniernutzung auszulagern. Aber auch die Neumeier-Station, die du angesprochen hast, als Arktis-Station, diese britische Forschungsstation, die heißt, glaube ich, Haley 6. Was quasi diese Station ist, falls ihr euch noch an die erinnert, die so ein bisschen wie auf Kufen quasi wie so ein Zug durch die Arktis gezogen werden kann und halt an verschiedenen Stationen auftauchen kann. Es sind aber auch so Projekte wie der Bauhaus Reuse Pavillon auf dem Ernst-Reuter-Platz, wo wir die letzte Folge erst aufnehmen wollten und dann doch an einen anderen Ort gegangen sind, weil das mit den Autos auf dem Platz viel zu laut war. Floating hast du angesprochen, das ist dieser Ort in Berlin, wo quasi in einem ehemaligen Regen- oder in einem Regenrückhaltebecken eine temporäre Universität, die sich nicht so nennen darf, entstanden ist. Eine Forschungsstation, die uns aber auch interessiert, ist zum Beispiel in unserer Uni zum Rundgang ein Aufbau, den es da gab, aus Tischen, wo eben eigentlich so eine Art Talk-Space aufgebaut wurde, wo in der Mitte eben die Vortragenden sitzen konnten, so im Kreis, und dann konnte man sich da so entweder auf Stühlen oder auf diesen Tischen, auf diesen Bühnenpodesten so drumrum lümmeln, und es gab eben Screens, um dem Programm zu folgen. Auch so eine Station, auch interessant für uns, das Projekt, über das wir schon mal vor früheren Folgen geredet haben, Infozentral auf dem Vollgut, wo wir uns damals eigentlich auch kennengelernt haben und was eben ein Projekt war, wo wir ein Pavillon aufgebaut haben und wo natürlich so eine temporäre Werkstattstruktur total interessant gewesen wäre, was auch eine Anwendung ist. Und dann gibt es auch noch so ein paar Stationen, wo wir mal schauen, ob das noch funktioniert, uns die anzuschauen. Einen Tipp hatten wir noch bekommen, so eine französische Geschichte, wo irgendwie so eine Urwaldstation war, wirklich von ForscherInnen, wo sie quasi so riesige, aufgeblasene Netzstrukturen irgendwie mit einem Hubschrauber so von oben auf die Baumwipfel im Urwald gesetzt haben, um dann dort eben zu schlafen, zu forschen und wissenschaftlich zu untersuchen. Und genau, eigentlich diese Bandbreite ist aber auch das, was uns daran interessiert. Also dass eben das nicht nur naturwissenschaftliche Forschungsstationen sind, sondern auch stadträumliche Forschungsstationen, künstlerische Forschungsstationen. Vergessen habe ich jetzt gerade noch natürlich unseren eigenen Satelliten, den wir auch in dieser Reihe sehen. Also das ist jetzt unsere kleine Forschungsstation, aber es interessiert uns auch, die mit anderen Stationen zu vergleichen. Und natürlich das Makrolab. Das darf da auch nicht fehlen.
Genau, aber das ist jetzt eine richtig lange Liste. Und das ist ja, also es ist ja effektiv so ein bisschen jetzt auch nochmal parallel zu diesem Bausystementwicklung. Das ist ja so ein bisschen das, wo du dich reingegraben hast. Eher eine vielleicht bis zum gewissen Grad zumindest klassischere Projektanalyse, um sich das anzuschauen. Was ist denn so ein bisschen, warum machen wir das denn jetzt eigentlich nochmal? Oder so, es ist ja schon recht spät eigentlich im Projektverlauf. Normalerweise kommt diese Referenzanalyse ja sehr früh. Aber ich habe schon das Gefühl, dass sich das ganz gut anfühlt, jetzt zeitlich das auch jetzt noch zu machen. Aber was schauen wir uns denn da genau an, beziehungsweise was wollen wir denn daraus ziehen?
Ich meine, los ging es ja eigentlich darüber, also die erste Podcast-Folge hieß ja auch eine Polarstation in Berlin, und los ging es irgendwie von Anfang an eigentlich mit dieser Idee der Arktis-Station oder der, eigentlich konkret würde ich fast sagen, die Neumayer-Station war wahrscheinlich, die Neumayer-3-Station, muss man genauerweise sagen, war eigentlich wahrscheinlich die erste Station, die da so auftaucht. Und es ist auch die Station, wenn man googelt, Arktis-Station, die als allererstes dort oben aufpoppt. Ich glaube, das ganze Projekt hat sich ja eigentlich so ein bisschen in der Geschichte entwickelt, von dieser Idee auch irgendwie eine Arktisstation umzusetzen oder die Idee einer Arktisstation, also dieses Autarksein, dieses Ausgesetztsein, sich gegen die Elemente schützen, in einem unwirtlichen Raum, auch diese Idee der Forschungsgemeinschaft, die dann da temporär irgendwie für eine bestimmte Zeit, für eine Forschungsmission eben zusammenarbeitet. Das sind, glaube ich, auch alles so ein bisschen Phrasen, die in unserem ersten Abstract damals auch aufgetaucht sind und die eigentlich so ein bisschen die Idee dieser Forschungsstation die ganze Zeit irgendwie begleitet haben. Also die Idee der urbanen Forschungsstation, die wir da jetzt entwickeln. Und ich glaube, was uns daran halt, oder warum diese Analyse irgendwie, also die Station hat uns die ganze Zeit, glaube ich, schon interessiert und auch die Idee davon, das lief die ganze Zeit so mit, aber wir haben auch gemerkt, dass wir wir hatten zwar diese Idee der Station verstanden, aber wir hatten uns dann noch nicht so genau angeschaut, wie diese ganzen Stationen jetzt wirklich so, wie sind die räumlich organisiert, was sind konkrete Größen, auch das, was du vorhin meintest, so dieses, dass da nur 9 Leute in dieser großen Station arbeiten, das war auch eine Erkenntnis, die erst relativ spät kam und die man halt erst findet, wenn man in die Projekte wirklich so richtig reingeht und in eine Analyse da geht. Ich tue mir auch die ganze Zeit schwer, dieses Wort Analyse so zu akzeptieren, aber das ist es am Ende, was es ist. Also sich die Raumgrößen anzuschauen, die Organisation der Station anzuschauen, auch zu schauen, wer da drin forscht, was die für einen Background haben. So ein bisschen haben wir da, das haben wir bisher erst so angeschnitten, aber es ist natürlich auch total interessant, welche AkteurInnen da beteiligt sind oder welche Art von AkteurInnen, wer diese Station betreibt. Und aber auch ganz viel konstruktive Elemente, weil eben in diesen hochtechnisierten oder hochspezifischen Strukturen auch, glaube ich, relativ viel an technischen Raffinesse auch rausgezogen werden kann. Du hast vorhin ja auch über diese Stützenfüße schon geredet, und das ist ein Element, was bei all diesen Stationen eigentlich auch immer wieder auftaucht. Also bei der Arktisstation geht es ganz stark darum, wie die Station halt aus dem Schnee wieder rauskommt. Es gibt eigentlich nur diese zwei Typen, also die eingegrabene Station unter dem Schnee und die oben drauf sitzt. Und bei der, die oben drauf sitzt, ist jetzt oft das Modell, dass wie bei der Neumayer 3 Station, dass halt der Fuß sich dann so hydraulisch hochziehen kann, dann wird neuer Schnee drunter gesetzt und dann fährt die ganze Station sich so hoch. Und da geht es genau um diese Bilder, die du vorhin eigentlich angesprochen hast, von diesem technisierten Fuß, der da unten so rauskommt. Und ich glaube, warum wir das zum jetzigen Zeitpunkt anschauen, unser ganzes Projekt ist ja so ein bisschen aufgebaut, dass wir eigentlich für verschiedene Stränge und Komponenten parallel untersuchen über diese ganzen 5-6 Monate, die Projektlaufzeit irgendwie ist. Und jetzt gerade ist ein Zeitpunkt, wo sich das irgendwie lohnt, weil direkt halt Erkenntnisse aus diesen, also direkt Erkenntnisse aus der Untersuchung von diesen Stationen jetzt auch wieder einfließen kann in die Entwicklung des Bausystems, in die Entwicklung der Räume, in die Größen, in die Details. Würde ich mal so sagen, würde ich dir zustimmen, dass sich das irgendwie gerade ganz gut anfühlt.
Genau, aber der Spannungspunkt, den man da ja aufmacht, ist ja doch recht weit, ne? Also auf der einen Seite diese hochtechnologisierten Dinger, die eigentlich in einem, wie du schon meintest, irgendwie unwirtlichen Raum stehen, die sich wirklich so total schützen müssen gegen alles, was von außen kommt. Und dann auf der anderen Seite stehen dann aber Projekte wie das Haus der Statistik oder Floating oder irgendwie auch dieser Diskussionsraum bei der Jahresausstellung bei uns im Architektur, an der Architekturfakultät. Also wie kommt das denn zusammen?
Das ist, glaube ich, das ein guter Punkt, dass dieser Spannungsbogen halt ziemlich groß ist und dass man das am Ende mit der eigenen Station dann auch erfüllen muss oder möchte oder das ein bisschen die Anforderung ist. Aber ich würde halt sagen, den gleichen Spannungsbogen haben wir auch schon aufgemacht mit dieser Frage Forschungsstation und Praxisstation. Also genau dieser Mix, den es sonst oft auch nicht gibt. Also dass halt das auf der einen Seite Orte gibt, die vielleicht eher von PraktikerInnen genutzt werden, auf der anderen Seite Leute, die quasi vielleicht eher auf einem theoretischen Level unterwegs sind oder die halt eine naturwissenschaftliche Forschung machen, die Proben nehmen und so weiter, dass das oft auch nicht so richtig zusammengedacht wird. Den gleichen Spannungsbogen haben wir da auch schon aufgemacht und ich glaube, unser ganzes Projekt ist ja auch dieses, wir haben darüber auch schon mal gesprochen, dieses Begriffe dehnen oder dieses sich eine Nische suchen in Begriffen, die es vielleicht schon gibt. Und klar, der Spannungsbogen ist groß, aber ich glaube halt, dass genau in diesen verschiedenen Stationen, also zum Beispiel, vielleicht muss man mal ein bisschen konkret auch nochmal über Projekte reden, die ich mir jetzt bisher schon angeschaut habe, um das so ein bisschen zu kontextualisieren, aber gerade auch zum Beispiel eine Bandbreite von künstlerischen Arbeiten dort oder naturwissenschaftlichen Arbeiten, das kann auch ein Learning für unsere Station sein, wie da verschiedene Disziplinen am Ende irgendwie so an einem Ort zusammenkommen.
Na, beziehungsweise ist es ja vielleicht auch irgendwo, also liegt ja am Ende, liegen wir ja irgendwo dazwischen. Ne? Also wir sagen ja ganz klar irgendwo bis zum gewissen Grad zumindest, so von der Nutzung her, von den Formaten her, von dem, wie man irgendwo an einem Ort forscht, ist man vielleicht näher an den Projekten, die als Referenzen für sowas wie urbane Praxis als Beispiel irgendwie stehen. Aber ästhetisch beziehungsweise auch so konstruktiv und sozusagen professionalisiert, nicht, dass die anderen Sachen überhaupt nicht funktionieren, das ist ja auch Quatsch. Aber es braucht natürlich trotzdem bei diesem auf- und wieder abbaubar, langlebig und so, da braucht es ja doch irgendwie ein anderes Level an sozusagen so einem konstruktiven Ding oder einer konstruktiven Tiefe und vorausschauender Planung vielleicht. Also das befindet sich ja irgendwo dazwischen. Das nimmt sich so bis zu einem gewissen Grad wahrscheinlich so irgendwie viele der konstruktiven und so gestalterischen und auch so konzeptionellen oder so eindrücklichen Elemente von diesen Arktisch-Forschungsstationen oder von so ein bisschen eher den Sachen und bei dem anderen bedient man sich ja eher so an dem, also verstehe ich das richtig, dass man sich da dann eher so an dem Programm und den Formaten und wie viele Leute kommen denn da wirklich zusammen, wenn man im Stadtraum arbeitet und sowas, also so da sich das versucht rauszuziehen?
Absolut, also
ja, das ist ein bisschen die Frage, ich glaube, das kann man ja auch ganz transparent hier spielen, ich glaube auf unserem Skript steht auch noch irgendwann Vision
drauf. Ja, absolut. Da muss man vielleicht irgendwie noch hinkommen. Aber ich glaube, ich würde noch mal ganz kurz über ein Projekt erzählen wollen, was ich mir ein bisschen genauer angeschaut habe, weil dann wird vielleicht auch ein bisschen klar, warum uns eben die Neumeier-Station für sich nicht so richtig gereicht hat als eine rein naturwissenschaftliche Forschungsstation. Weil eben, du hast es vorhin schon angesprochen, das ist eine naturwissenschaftliche Nutzung und es geht auch darum, dort autark zu leben. Aber was es da vielleicht noch nicht so gibt, ist, was dann Themen sind, die im Stadtraum auftauchen, also wie man mit der Stadt umgeht, wie man mit Projekten umgeht, wie man mit auch anderen Methoden umgeht. Und eine Station, die ich da eben extrem interessant fand, jetzt in den letzten zwei Wochen, wo ich mich so ein bisschen reingefreakt habe, war auch ein Tipp, das eben schon angesprochene Makrolab, was so eine Station ist, die sich eben genau dieser Arktis-Ästhetik eigentlich so ein bisschen bedient. Die Station ist 2,20 Meter breit, so eine Art Tube, 14 Meter lang und eben auch ein temporärer Aufbau, der an verschiedenen Orten auftauchen konnte. Das ganze Ding wurde entwickelt von Marco Peljan, weil bin ich nicht ganz sicher, wie man ihn ausspricht, ein slowenischer Konzeptkünstler, Medienkünstler und Regisseur und auch Professor, der das Projekt eigentlich gestartet hat und den das eben genau interessiert hat, eigentlich auch eine Station zu entwickeln, die an dieser Schnittstelle ist von Naturwissenschaft und Kunst und auch beide Elemente irgendwie miteinander verbinden möchte. Diese Station wurde erstmalig auf der Documenta 97 aufgebaut und aber auch für uns besonders interessant dann 2003 in Venedig auf der Insel Campalto, also so eine kleine Insel direkt in dieser Lagune, 2,5-3 Kilometer entfernt von der Hauptinsel quasi in Venedig. Und diese Station fand ich eigentlich so interessant, weil sie eben genau spielt mit wissenschaftlichen Bildern und mit einem wissenschaftlichen Auftreten, aber halt da auch total quatschige Kunstprojekte drin ermöglicht werden. Also da wurden dann irgendwie Windrichtung gemessen mit einem Luftballon, wo ein Stift unten dran hing, und das sah irgendwie eher aus wie ein künstlerischer Spaß und nicht wie eine naturwissenschaftliche Untersuchung. Und eben genau mit so einem Bild spielen wir ja, du hast die Vision angesprochen, spielen wir ja am Ende auch. Also es ist irgendwie diese, es wird am Ende irgendwie diese diese spacige Forschungsstation wahrscheinlich werden im Auftreten und auch in den Materialien, die man da irgendwie wählen kann und so weiter. Aber im Inneren ist dann eben die Nutzung so divers und eben auf den Stadtraum angepasst, und da kommt dann auch eine künstlerische Nutzung mit rein und so weiter. Und ich glaube, das ist auch was, was ich weiter untersuchen möchte mit diesen Forschungsstationen, wie eben auch so eine Art von Nutzung, die nicht naturwissenschaftlich sind, da drin stattfinden kann. Und gerade auch Werkstatt, da gibt es in Berlin halt sehr, sehr viele Beispiele von Forschungsstationen, die eine Werkstatt integrieren. Und genau, was mich daran eben auch interessiert, ist, dass all diese Projekte, die wir uns da anschauen wollen, auch einem Bausystem folgen. Das ist dann in jedem Fall auch ein sehr spezifisches Bausystem oder ein sehr allgemeines. Also das Makrolab besteht halt aus sehr spezifischen Rahmenteilen und Bodenelementen und Dämmung und so weiter, genauso wie unser Projekt am Ende wahrscheinlich auch. Diese Projekte am Haus der Statistik sind vielleicht eher so Gerüst, da könnte man sagen, da ist das Bausystem eher das Gerüst, was da einfach benutzt wird und was vielleicht noch durch bestimmte Elemente ergänzt wird, die dann für das System funktionieren, oder eben auch die Container, die dort mit reinspielen. Und das muss jetzt, glaube ich, weitergehen, so eng verzahnt mit dem Bausystem, was wir entwickeln, und mit dem Entwurf, den wir entwickeln, parallel eben auch diese anderen Stationen anzuschauen. Und auch wenn wir nicht weiterkommen, dann kann man auch in diesen anderen Stationen eben Elemente finden oder Raumnutzung finden oder Systemansätze finden. Das erhoffe ich mir davon eigentlich so ein bisschen, von diesen Untersuchungen.
Voll. Und ist, aber sozusagen hast du gerade ein Bauchgefühl, wo das, also wo das vielleicht hingeht? Also so, wenn man es in einem oder zwei Sätzen beschreiben oder dann nochmal zusammenfassen müsste.
Du meinst jetzt, wo das hingeht mit den Untersuchungen, mit den Stationen?
Nee, nicht nur die Untersuchungen, sondern einfach auch das Projekt dann am Ende. Also sozusagen, wenn man das jetzt versuchen müsste, sprachlich zu visualisieren, was gerade sozusagen der Zwischenstand ist, wo es, wie man sich das vorstellt.
Für mich ist das jetzt eigentlich gerade so quasi so eine, wir haben auch über Fassadenmaterialien schon gesprochen, und der erste Impuls war irgendwie, dass das vielleicht so eine Alu-Fassade bekommt, also so irgendwas Glänzendes, und irgendwie sehe ich da gerade so ein glänzendes, eventuell mit abgerundeten Ecken oder einer spezifischen Formsprache quasi auftretendes Gebäude, was so ein bisschen so gelandet ist auf Stützen, eigentlich auf einer Brachfläche, auf einem Parkplatz, auf einer Parkfläche irgendwo im urbanen Raum. Diese spezifischen Räume, über die wir geredet haben, die ziehen sich dann da vielleicht so raus und zeigen auch, dass diese Nutzungen da drin sind, aber es geht auch ganz viel um diesen Raum, der quasi in der Mitte ist, der so gemeinsam ist. Und irgendwie, also ich sehe es gerade schon in der Funktion, bisschen quasi dieses UFO auf irgendeiner Fläche, was quasi Aufmerksamkeit erzeugt, was die Leute für das Forschungsthema, was da vor Ort untersucht werden soll, begeistert. Es geht ja auch ganz viel um die Kommunikation. Wir haben schon drüber geredet, vielleicht gibt es verglaste Fassadenelemente, damit man sehen kann, was in der Station passiert. Vielleicht gibt es auch das Gegenteil, verspiegelte Glaselemente, verchromte Glaselemente oder was heißt Glas, also Fassadenelemente, die quasi einfach extrem flashy sind und damit quasi Aufmerksamkeit erzeugen. Mich würde es auch total interessieren, irgendwie mit der, also so die Medienfassade ist vielleicht so ein bisschen als Buzzword so ein bisschen durch, aber trotzdem auch einfach Forschungsergebnisse anzeigen zu können auf der Fassade. Und mich würde das interessieren, wenn da zum Beispiel, wenn da ein bestimmter Wert, der in der Probe entnommen wurde, vielleicht angezeigt wird. Da könnte aber auch angezeigt werden, wie viele Blätter pro Minute gerade aus dem Drucker rauskommen, irgendwie so. Also das könnte auch eine Bandbreite eigentlich haben. Und ich glaube, ich sehe da halt ein bisschen dieses UFO, was aber total einladend ist, sich damit zu beschäftigen. Und es muss auf jeden Fall auch darum gehen, wie dieses UFO auf der Fläche sitzt, wie der Raum außenrum genutzt wird, vielleicht auch, wie Leute dann vor der Station sitzen. Vielleicht schließen sich dann da auch andere temporäre Nutzungen irgendwie an. Es wird garantiert auch Settings geben, so zum Rumhängen und so ein bisschen informell und die irgendwo zwischen Innen- und Außenraum liegen und die eigentlich sich dem eine Annäherung der Station auch ermöglichen für die Stadtöffentlichkeit. Aber das würde ich sagen, sehe ich eigentlich gerade so ein bisschen als Bild, wie dieses Projekt irgendwie funktionieren möchte. Also ich habe mir hier aufgeschrieben, Shiny Alu Chrome Display Raumschiffstation mit super Räumen für Sommer und Winter. So würde ich es mal vielleicht ein bisschen zusammenfassen, auf einer Fläche in Berlin.
Ja, dem ist vielleicht gerade gar nicht so viel hinzuzufügen, wa?
Denke ich auch. Vielleicht haben wir da jetzt einen ganz guten Punkt gefunden, ne?
Ja.
Dann danke, dass ihr weiter dran bleibt und uns irgendwie begleitet. Heute war es mal wieder eine Folge, wo wir einfach ein bisschen erzählt haben, was in den letzten 200 Wochen passiert ist. Aber war für mich auch total interessant, in der Vorbereitung von diesem Podcast zu merken, es ist halt ja doch eine Menge. Und ihr merkt auch, wir springen natürlich zwischen den Themen hin und her, weil unser Projekt eben auch aus diesen verschiedenen Themen besteht. Aber alle Stränge werden irgendwie weiterverfolgt und wir hören uns in 2 Wochen.
Genau, und vielleicht ist da nochmal dazu zu sagen, dass natürlich geht jetzt bei uns auch die heiße Phase so langsam los. Dementsprechend 2 Wochen Rhythmus wollen wir halten. Updates wird es wahrscheinlich nicht, also es soll schon auch noch immer noch thematische Folgen geben und die werden jetzt vermutlich eher so im Wechsel passieren.
Lass dich überraschen.
Genau.
Bleib dran und danke fürs Zuhören.
Ciao.